Darf ich die Hände von den Kindern sehen? Aha, ich freue mich, dass ihr noch da seid. Also gibt es eine Kindergeschichte. Ich habe euch versprochen, zu jeder Stunde eine Kindergeschichte. Ich war mit dem Zug unterwegs von Österreich nach Bad Aibling. Bad Aibling, wo ich wohne, ist zwischen München und Salzburg, in der Nähe von Rosenheim. Ich musste in Salzburg umsteigen und bin in den falschen Zug eingestiegen. Ich hätte einsteigen sollen in den Regionalexpress von Salzburg nach München, der in Rosenheim hält, aber ich bin verkehrterweise eingestiegen in den Express von Budapest nach München, der von Salzburg bis München durchfährt. Als der Schaffner meine Fahrkarte kontrolliert, sagt er: Sie wollen nach Bad Aibling? Ja. Da müssten Sie ja in Rosenheim umsteigen. Ja. Wissen Sie nicht, dass wir nicht halten in Rosenheim? Nein. Dann haben wir uns eine Weile unterhalten. Es hat sich herausgestellt, die internationalen Züge von Italien halten in Rosenheim, die von Österreich fahren durch. Ich habe gesagt, und das erwarten Sie, dass ich weiß? Als er ging, sagte er mir: Ich will mal mit dem Lokführer telefonieren, ob er eine Ausnahme macht und in Rosenheim hält. Dann habe ich gebetet mit Psalm 50, Vers 14 und 15. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und ich habe gesagt: Lieber Gott, gib's doch dem Lokführer ins Herz, dass der bereit ist, in Rosenheim zu halten. Und wenn er nicht halten will, vielleicht könntest du ihm Hindernis geben, dass er halten muss. Und wenn beides nicht zutrifft, wenn du willst, dass ich über München erst um Mitternacht heimkomme, wenn du es willst, in Ordnung. Vor Rosenheim bin ich rausgegangen auf den Gang, hatte mich fertig gemacht, mein Gepäck, alles. Da kam der Schaffner: Wir halten. Der Express hat in Rosenheim gehalten. Ich konnte aussteigen. Noch eine Erfahrung mit dem Zug. Ich war im Januar in Köln. Ich hatte dort das Gespräch mit Bruder Lotze gesucht. Und mein Zug in Köln sollte abfahren 17.55 Uhr. Und es war für mich der letzte Zug, der es möglich macht, den Anschluss in München und dann den Anschluss in Rosenheim nach Bad Aibling zu erreichen. Ankunft zum Hause um Mitternacht. 10 Minuten nach der Abfahrtszeit, der Zug war nicht weggefahren, wird eine Durchsage gemacht: Wir haben ein technisches Problem, wir arbeiten daran, wir wissen nicht genau, wie lange es dauert. Wir machen erneut eine Durchsage, wenn die Frage geklärt ist. Da habe ich gebetet und habe gesagt: Lieber Gott, wenn der Zug jetzt nicht abfährt, erreiche ich meinen Anschluss in München nicht. Und dann erreiche ich auch den in Rosenheim nicht. Dann muss ich übernachten unterwegs. Ich bitte dich herzlich, schenk doch, dass die jetzt den Fehler finden und dass der Zug jetzt abfährt. 2 Minuten nach meinem Gebet ist der Zug ohne weitere Durchsage abgefahren. Ich bin pünktlich in München gewesen, habe die Anschlüsse alles erreicht. Der liebe Gott steht über allem, auch über der Bundesbahn, auch über der Regierung. Wir haben jetzt nicht die Zeit zu erzählen. Ich könnte eine große Erfahrung erzählen von letztem Jahr. wo Gott über der deutschen Botschaft in Taschkent stand. Aber wir haben jetzt nicht die Zeit dazu. Unser Thema jetzt ist ein wunderbares Thema, sowohl für den Heiligen Geist als auch darüber hinaus. Es geht um den Schlüssel zur Praxis. Angenommen, ein reicher Mann, ein Milliardär, würde dir sagen, wenn du willst, gebe ich dir Vollmacht für mein Konto und du kannst abheben, so oft du willst und so viel du willst. Wärst du interessiert dran? Genau dieses Angebot macht uns Gott. Das werden wir jetzt besprechen. Es geht darum, im Glauben um den Heiligen Geist zu bitten. Galater 3, Vers 14 sagt, dass wir den verheißenen Geist empfangen durch den Glauben. Es bedeutet also, wenn ich nicht glaube, empfange ich nichts. Wir empfangen den Heiligen Geist, wenn wir im Glauben darum bitten. Nun hat Gott uns einen Weg geschenkt, wie wir leicht glauben können. Diesen Weg nennen wir Beten mit Verheißungen. Ich möchte erst ein Beispiel geben, damit wir anhand des Beispiels sehen, was Gott hier eingebaut hat. Angenommen, ein Kind ist schwach in der Schule im Englischen. Ist die Anna noch da? Anna, ja, komm mal her, Anna. Anna, du bist ein Mädchen, die Mädchen sind fleißig in der Schule, das weiß ich. Die Buben sind faul. Aber wir nehmen mal an, die Anna wäre schwach in Englisch. Und jetzt sagt der Papa, Anna, lern fleißig Englisch. Und wenn ich Zeit habe, helfe ich dir alles zum Lernen. Also, die Anna lernt fleißig Englisch. Und der Papa verspricht dir, wenn du im Zeugnis ein Zweier kriegst oder ein Einser, kriegst du von mir 10 Euro. Anna lernt fleißig. Anna kriegt im Zeugnis eine 1. Jetzt kommt die Anna nach Hause. Und was machst du da, Anna, wenn du dich daheim der Wohnungstür näherst? Da rufst du, Papa, 10 Euro. Ist es so? Genau. Warum ruft sie? Warum hat sie dieses Vertrauen? Sie kriegt 10 Euro. Sie hat ein Versprechen gehabt und hat die Bedingung erfüllt. Anna, du darfst dich widersetzen. Vielen Dank. So oft die dich sehen, werden die jetzt ans Beten mit Verheißungen erinnert. Du darfst wieder Platz nehmen. Schlagen wir eine Schlüsselstelle auf über das Beten mit Verheißungen. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 14. Dort steht, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu ihm, dass, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Gott verspricht, wenn ich bete nach seinem Willen, dann erhört er mich. Worin ist der Wille Gottes erkennbar? In allen Geboten, in allen Verheißungen und auch in Bedingungen von Verheißungen. Bedingungen sind ja auch Gebote, nicht wahr? Also Darin wissen wir, was der Wille Gottes ist. Und nun ist die Frage, wenn Gott uns diese grundlegende Zusage gibt, dass er uns erhört, wann erhört er uns? Und das steht in Vers 15. Ich lese es nach der Luther-Übersetzung, die es leider nicht sehr deutlich zu Ausdruck bringt. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, in Klammern nach seinem Willen, so wissen wir, dass wir erlangen, was wir von ihm erbeten haben. Aber das ist nicht deutlich übersetzt. Die Menge-Übersetzung sagt, so wissen wir in Klammer zugleich, dass die Bitten, die wir vor ihn gebracht haben, uns schon gewährt sind. Eine andere Übersetzung, die Kürzinger-Übersetzung, sagt, dann wissen wir auch, dass wir das von ihm Erbetene bereits besitzen. Was bedeutet das? Wenn wir beten nach dem Willen Gottes, dann werden wir in dem Augenblick unseres Betens erhört. Davon merken wir allerdings normalerweise nichts. Es gibt Menschen, die sofort irgendetwas merken, aber in der Regel merken wir nichts. Aber wir sind dennoch in diesem Augenblick erhört worden. Das wurde mir sehr deutlich klar bei der Seelsorge an Gebundenen mit Tabak oder Alkohol. Ich habe ihnen immer erklärt, wie sie frei werden können von Tabak oder Alkohol durch die Hilfe Gottes. Der schwierigste Fall war ein Mann, und das war einer der ersten. Der hat 60, 70 Zigaretten am Tag geraucht und 10 bis 14 Flaschen Bier getrunken. Und davon wollte er frei werden. Er war der Mann einer Schwester, er war nicht in der Gemeinde. Ich habe ihm erklärt, wie wir mit Verheißungen beten und was es in diesem Fall gilt zu beten. Einmal um die Vergebung Gottes, dass er sein Leib geschädigt hat durch all diese Gifte. Ich habe ihn gefragt, ob er dazu bereit ist. Ja. Dann habe ich ihm klargemacht, wenn Gott uns vergibt, haben wir immer noch ein Problem, wenn wir gebunden sind. Wir sind ja noch nicht frei. Solange er das Verlangen hat und gleich wieder rauchen muss oder trinken muss, hilft ihm die Vergebung gar nichts. Wir müssen also noch beten um Befreiung. Und ich habe ihm vorgeschlagen, wir beten mit der Verheißung Johannes 8, Vers 36, wenn der Sohn Gottes frei macht, den macht er wirklich frei. Er war mit allem einverstanden. Ich habe das Gebet ihm erst einmal alles vorgesagt, was es zu beten gilt, um seine Zustimmung zu vergewissern, ob er das auch beten will. Es nützt ja nichts zu beten, wenn er das nicht will. Er wollte das alles beten. Dann sagte er, ich will das gerne beten, aber ich kann mir das nicht alles merken. Können Sie mir das Gebet nicht vorsprechen? Gut, dann habe ich das Gebet Satz für Satz vorgesprochen. Wir hatten uns niedergekniet, seine Frau war dabei. Wir haben uns niedergekniet, ich habe das Gebet Satz für Satz gesprochen, er hat es nachgebetet. Das war dennoch sein Gebet, aber es war auch unser gemeinsames Gebet. Und da haben wir auch noch eine Verheißung, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren. Nach dem Gebet sind wir aufgestanden und ich habe ihm gesagt, dass Gott ihm einen großen Sieg geschenkt hat und habe ihn umarmt. Gemerkt hat er nichts in diesem Moment. Aber er war im Moment des Gebets frei geworden. einige Stunden später hat er gemerkt, dass er kein Verlangen mehr hat nach Tabak. Das Gebet für Alkohol war 14 Tage später. Da ging es genauso. Ich erinnere mich noch gut, ich habe ihn dann aufgesucht, eine Woche nach dem zweiten Gebet, wo er frei wurde von Alkohol, und habe mit ihm dieses Heft Ergreife das Leben durchgenommen, um ihn zu Jesus zu führen. Und nachdem er das Übergabegebet gebetet hatte, wir hatten es zu dritt gebetet, jeder hat das Heft zur Hand gehabt, sagte ich zu ihm, ich darf seinen Namen nennen, Herr Dietl, angenommen, Sie würden heute Nacht sterben, sind Sie jetzt gerettet? Da sagt er, ja, natürlich bin ich gerettet. Und seine Frau sagt, Adolf, wie kannst du sowas sagen? Da sagt er zu seiner Frau, hör, ich habe einmal gebetet und Gott hat mich frei gemacht vom Tabak. Dann habe ich ein zweites Mal gebetet und Gott hat mich frei gemacht vom Alkohol. Und jetzt habe ich gebetet und habe Jesus eingeladen in mein Leben. Jetzt ist Jesus in meinem Leben. Und die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wenn ich heute Nacht sterbe, bin ich gerettet. Hat er recht gehabt? Er hat recht gehabt, seine Frau, die schon 20 Jahre in der Gemeinde war, nicht. Ja. Beten mit Verheißungen. Die Erhörung erleben wir im Glauben. Und dann ist es Gottes Sache, dass wir das praktisch erfahren, wenn es Gottes Zeit für uns ist. Genau das sagt Jesus selber in Markus 11, Vers 24. Aber auch dort ist wieder das Problem. Ich habe den Eindruck, dass die Übersetzer selbst nicht alle genau begriffen haben, was Jesus sagen wollte. Jesus sagt nach Markus 11, Vers 24, und ich lese es gleich nach der Menge-Übersetzung. Darum, bei allem, was ihr bittet im Gebet, glaubt nur, dass ihr es, Professor Menge hat hinzugefügt in Klammer, tatsächlich empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Also, Jesus hat gesagt, alles, was ihr glaubt im Gebet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann wird es euch zuteil werden. Wenn wir nicht glauben, wird es uns nicht zuteil. Aber wenn ich weiß, ich habe gebetet nach einer Verheißung Gottes, Gott ist wahrhaftig. Wenn Bruder Schäffer schon sein Wort einhält, dass die Anna 10 Euro kriegt und jeder andere Vater sein Wort einhält, wird Gott sein Wort auch einhalten? Bei uns irdischen Vätern könnte es noch zwei Ausnahmen geben. Es könnte sein, dass der arme Vater im Moment, wo die Anna heimkommt, gar keine 10 Euro hat. Kann es passieren, dass Gott nicht hat, was er uns versprochen hat? Unmöglich. Dann könnte der andere Fall eintreten, dass der liebe Vater sagt, ich habe inzwischen ein Pädagogikbuch gelesen und darin steht, man soll die Kinder nicht mit Geld zum Lernen anspornen. Ich kann dir keine 10 Euro geben, ich bin zu einer besseren Erkenntnis gekommen. Gibt es das bei Gott, dass er hinterher seine Meinung ändert? Nein. Also gibt es nur eine Möglichkeit. Gott hat mein Gebet erhört. Und das bedeutet, er hat es erhört im Glauben. Und jetzt ist es Gottes Verantwortung, mir das zuzuwenden. Und darauf vertraue ich. Ich brauche gar nichts fühlen. Mir genügt es heute, wenn ich bete und sage, Herr Jesus, du hast versprochen, dass es mir zuteil wird. Lass es mir zuteil werden zu deiner Zeit. Ellen White sagt uns dasselbe. Sie sagt, wir brauchen nicht nach äußeren Segensbeweisen zu suchen. Die Gabe liegt bereits in der Verheißung. Wir dürfen also in der Gewissheit an unser Werk gehen, dass Gott fähig ist zu tun, was er versprochen hat, und dass die Gabe, die wir schon besitzen, dann wirksam wird, wenn es am dringendsten Not tut. Die Gabe ist bereits in der Verheißung enthalten. Wir werden es empfangen, dann, wenn es am dringendsten Not tut. Wenn Gott mich jetzt erhört hat, im Augenblick meines Betens, was ist dann der richtige nächste Schritt? Dass ich Gott danke, dass er mich erhört hat. Und wenn ich jetzt Gott danke, dass er mich erhört hat, dann bringe ich damit mein Vertrauen, mein Glauben zum Ausdruck. Ich danke dir, Vater, dass du mich erhört hast. Ich danke dir, dass du mir den erbetenen Heiligen Geist geschenkt hast. Ich danke dir, dass sich das auswirken wird zu deiner Zeit. Lob und Dank. So können wir unseren Glauben zum Ausdruck bringen. Wie gesagt, mancher merkt etwas, die meisten merken nichts. Es ist wie bei Elia. Elia hat nichts von Gottes Herrlichkeit gesehen, als ein Erdbeben war. Er hat nichts gemerkt, als Gott einen Sturm gegeben hat, als Feuer war. Nein, Gott war im stillen, sanften Sausen. Ja, Gott wirkt in der Stille an unseren Herzen. Nun ist noch ein kleiner, feiner Unterschied zu beachten. Man unterscheidet bei den Verheißungen Gottes die geistlichen Verheißungen, die allezeit für jeden Menschen gelten. Und auf der anderen Seite die zeitlichen Verheißungen, bei denen Gott entscheidet, ob er das so einlöst oder nicht. Ein Beispiel für die zeitlichen Verheißungen. In der Bibel steht in Jesaja: Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Wir haben ein wunderbares Beispiel: die drei Männer im Feuerofen. Sie haben nicht gebrannt. Aber wir haben auch andere Beispiele. Huss und Hieronymus, die wurden in Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Haben die nicht gebetet? Die haben bestimmt auch gebetet. Hat Gott das Gebet nicht erhört von denen? Ich bin zum Ergebnis gekommen: Gott hat es nicht so erhört, wie wir es erwartet hätten. Aber er hat sie erhört. Und wisst ihr warum? Die päpstlichen Berichterstatter, die dieses Flammeninferno auf dem Scheiterhaufen miterlebt haben, die haben geschrieben, dass die Macht der Flammen kaum das Singen ihrer Loblieder zum Einhalten bringen konnte. Wenn du brennst, kannst du nur schreien, aber nicht Loblieder singen. Es bedeutet für mich auch diese zeitliche Verheißung, die nach dem äußeren Anschein nicht erhört wurde, wurde in Wirklichkeit von Gott doch erhört. Er hat auch von Huss und Hieronymus den Schmerz der Flammen hinweggenommen. Das zeigt mir, dass auch die zeitlichen Verheißungen für unser Leben eine große Bedeutung haben. Und wir sollten nicht nur auf die äußere Erhörung schauen, sondern Gott kann dabei auch etwas anderes im Sinne haben. Durch die Märtyrer sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Ja, also das ist ein wichtiger kleiner Unterschied. Aber für die geistlichen Verheißungen, Heiligen Geist, Sündenvergebung und so weiter, gilt, dass sie immer für jeden Menschen gelten, zu jeder Zeit. Nun ist etwas Wichtiges notwendig, wenn ich gebetet habe, dass ich auch mein Denken umstelle, dass ich nicht gebetet habe und dann denke, hoffentlich hat Gott mich erhört. Das würde Unglauben zum Ausdruck bringen. Und dann habe ich nichts empfangen. Es geht also darum, mein Denken umzustellen und in dem Sinne des Erbetenen zu denken, dass Gott mir das jetzt geschenkt hat und es mir zu seiner Zeit zuteil werden lässt. Mancher denkt vielleicht, das sei eine Selbstsuggestion. Das ist keinesfalls eine Suggestion. Bei einer Suggestion reden wir uns was ein. Wir sprechen es, damit wir es dann selber glauben. Aber hier ist die Grundlage unserer Gewissheit nicht, dass wir uns das einreden, sondern die Grundlage ist eine Verheißung Gottes. Und die steht fest wie die Berge. Wir sollten auch daran denken, dass Gott häufig oder fast immer in seinem Handeln mit uns eine Notwendigkeit zum Glauben einbaut. Denkt an den Naaman. Der musste sich 7-mal untertauchen und dann wurde er gesund. Wurde er gesund durch das Wasser? Nein. Er wurde gesund, weil er Gottes Anordnung befolgte. Oder die 10 Männer, die gebeten hatten, vom Aussatz geheilt zu werden. Jesus sagt, geht, zeigt euch den Priestern. Dort mussten sie hingehen. Sind sie dadurch geheilt worden, durchs Gehen? Nein, sie sind geheilt worden, weil sie Gott gehorcht haben. Gott baut eine Notwendigkeit zum Glauben ein. Denkt an den Durchgang durch den Jordan. Gott ordnet an, erst die Priester voran, ihre Füße ins Wasser und dann wird er das Wasser aufhalten. Er erwartet, dass die Führer im Glauben vorangehen und dann greift er ein. Ja, vielleicht sagt mancher, ich kann mir das alles nicht so vorstellen. Ich verstehe das, aber denke daran, wir können uns vieles nicht vorstellen. Zum Beispiel, der klügste Professor kann uns bis heute nicht erklären, was Elektrizität ist. Wir haben ganze Bibliotheken über den Umgang mit Elektrizität. Jeder von uns gebraucht ihn jeden Tag in x Formen. Aber keiner kann erklären, was Elektrizität ist. Die Kinder lernen alle sprechen. Aber keiner kann erklären bis jetzt, wie das funktioniert. Aber sie lernen es alle. Schwester Weiz sagt, in der natürlichen Welt sind wir ständig von Wundern umgeben, die über unsere Fassungskraft hinausgehen. Sollte es uns dann überraschen, auch im geistlichen Bereich auf unergründliche Geheimnisse zu stoßen? Ich denke, es ist klar, es gibt überall Geheimnisse. Wir müssen nicht alles verstehen, aber entscheidend ist, dass wir Gott vertrauen. Wer nachlesen will über das Beten mit Verheißungen, der sollte in Schritte zur persönlichen Erweckung dieses Kapitel lesen über den Schlüssel zum Umsetzen, der Schlüssel zum Heiligen Geist. Oder er kann auch lesen in dem Buch von Schwester Weid, Erziehung, da ist ein Kapitel drin, Glaube und Gebet. In diesem Kapitel schreibt Schwester Weid über das Beten mit Verheißung. Wir haben in der Bibel über 3000 Verheißungen. Gott will uns anspornen, um diese Dinge zu bitten. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Im Gleichnis stellt er den Mann dar, ich habe nichts. Von Laodicea sagte, ihr seid arm, blind und bloß. Wir dürfen zu Gott kommen und bitten und dürfen in Fülle empfangen. Jetzt haben wir den Grund gelegt für das Beten mit Verheißungen. Jetzt wollen wir uns einige Verheißungen ansehen über das Beten um den Heiligen Geist. Der erste Text, Lukas 11, Vers 13. Wir hatten ihn schon eingehend betrachtet, wir wollen ihn kurz wiederholen. Lukas 11, Vers 13, Jesus sagt, so denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Gott hat versprochen, denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist zu schenken. Eine klare, wunderbare Verheißung. Jetzt kommt aber ein wichtiger Gedanke. Wir sollten uns bei unserem Beten mit Verheißungen nicht auf einen einzelnen Text verlassen, wenn die Bibel an einer anderen Stelle über dieselbe Sache spricht. Wir sollten dann auch die anderen Stellen mit in Betracht ziehen. Schlagen wir auf Johannes, Apostelgeschichte 5, Vers 32. Dort haben wir eine ganz andere Bedingung. Hier war es die Bedingung bitten. In Apostelgeschichte 5, Vers 32 steht, und wir sind Zeugen dieser Geschichten und der Heilige Geist, welchen Gott gegeben hat denen, die ihm gehorchen. Eine ganz andere Bedingung. Gehorchen. Gott erwartet, dass wir ihm gehorchen wollen. Er will den Gehorsam in uns vollbringen, wenn wir bitten. Aber hier ist die Bedingung, gehorchen. Wenn du Probleme hast, dann darfst du beten, und ich bete es jeden Morgen. Lieber Gott, mach mich willig, für alles willig zu sein, was du willst. Und dann tut er das auch. Lesen wir eine weitere Stelle, Johannes 7, Vers 37. Johannes 7, 37. Aber am letzten Tage des Festes, welcher der höchste war, trat Jesus auf, rief und sprach, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das hat er über den Heiligen Geist gesagt. Hier wird also von Gott erwartet, dass ich Durst habe danach, dass ich Verlangen habe danach. Und hier möchte ich den Hinweis bringen, dass Gott ja auch helfen will, die Bedingungen zu erfüllen. Wenn du der Meinung bist, dass du nicht genug Verlangen nach Gott hast, nach dem Heiligen Geist, dann darfst du mit dieser Verheißung beten. Du darfst sagen, Vater im Himmel, ich bitte dich herzlich. Jesus hat gesagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Bitte, schenke mir diesen Durst, schenke mir dieses Verlangen. Ist das ein Gebet nach dem Willen Gottes? Ganz klar, dann hat es Gott in diesem Moment erhört, ob ich was spüre oder nicht. Lesen wir weiter, Johannes 7, Vers 38 und 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Der Heilige Geist wurde ja erst nach Pfingsten allgemein gegeben. Darauf bezieht sich Jesus. Was haben wir hier für eine Bedingung? wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Es geht nicht darum, an einen Jesus zu glauben, den einer sich selbst zusammengebastelt hat oder den irgendeine Kirche verkündigt. Es geht darum, an diesen Jesus zu glauben, den uns die Bibel vorstellt, und in der Art und Weise an ihn zu glauben, wie die Bibel uns das zeigt. Jetzt denkst du vielleicht, Bedingung ist also Glauben. Du denkst jetzt vielleicht, ob ich genug Glauben habe. Ich bete jeden Morgen, dass mir Gott volles Gottvertrauen schenkt, und wir dürfen uns da berufen. Jesus sagt uns, glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt seinen Propheten. Glaubt, wie die Schrift sagt. Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir haben so viele Hinweise auf das Glauben. Und wir dürfen das, was wir da vorbringen, sagen: Vater im Himmel, ich bitte dich, schenke mir jetzt Gottvertrauen ohne Zweifel und ohne Anmaßung. Wird Gott es tun, ist eine Bitte nach seinem Willen? Jawohl. Er hört es, und dann habe ich die Bedingung erfüllt. Dann kann Gott Ströme lebendigen Wassers von meinem Leben fließen lassen. Und denselben Gedanken bringt Jesus an einer anderen Stelle in ganz anderen Worten zum Ausdruck. Er sagt in Johannes 14, Vers 12 in seinen Abschiedsreden: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und dann sagt er, wie das passiert: Wenn, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Auch hier die Bedingung: Wer an mich glaubt. Wenn ich Gott bitte, diesen vollen, zweifelsfreien Glauben in mein Herz zu geben, dann tut er das, und ich habe die Bedingung erfüllt. Dann gehen wir zu einem anderen Text, Galater 5, Vers 16. Dieser Text ist sogar ein biblisches Gebot, ein biblischer Befehl. Galater 5, Vers 16 sagt: Ich sage aber, wandelt dem Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Wandeln meint beständig im Heiligen Geist leben. Und Gott versichert, wenn wir beständig im Heiligen Geist leben, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Die nächsten beiden Verse zeigen dann, dass das Fleisch gegen den Geist streitet. Und dann kommen drei Verse, eine große Aufzählung von Werken des Fleisches, die wir nicht mehr tun müssen, wenn der Heilige Geist unser Leben erfüllt, wenn wir im Geist wandeln. Und dann folgt Vers 22: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Ja, vielleicht sollten wir zu diesem Text noch ein bisschen etwas zusätzlich sagen. So werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. Der Apostel Paulus sagt in Römer Kapitel 7: Ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Aber in Römer 8, Vers 1 sagt er: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, das Wirken des Heiligen Geistes an denen, die beständig sich Jesus weihen, denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Was meint das Gesetz der Sünde und des Todes? Es meint diesem sündhaften Zustand, dem der Mensch seit dem Sündenfall unterworfen ist. Es meint persönlich die ererbten und die erworbenen Neigungen zur Sünde. Von denen ist der Apostel Paulus freigemacht. Und von denen will dich Jesus genauso freimachen. Er bricht durch ein Leben im Heiligen Geist in uns die Macht der Sünde. Ich muss nicht mehr sündigen, aber ich kann sündigen. Aber ich will nicht sündigen, aber ich kann reinfallen. Das bedeutet nicht, dass wir dadurch sündlos werden. Solange wir auf dieser Welt leben, haben wir unsere sündhafte Natur. Aber die Macht der Sünde ist gebrochen. Deswegen stehen wunderbare Verheißungen im ersten Johannesbrief. Zum Beispiel sagt Jesus uns durch den ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 18, wer von Gott geboren ist, wer wiedergeboren ist und darin geblieben ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Arge wird ihn nicht antasten. Ja, Jesus verspricht uns, er bewahrt uns vor der Sünde und der Böse kann uns nicht antasten. Der Böse kann uns nur antasten, wenn wir in Christus sind, wenn Gott ihm dazu eine besondere Erlaubnis gibt. Denkt an das Buch Hiob, da war der Vorhang zurückgezogen. Gott hat dort eine Erlaubnis gegeben und hat die Erlaubnis dann erweitert. Und dann hat er gesagt, Schluss, und hat dem Hiob das Doppelte geschenkt. Und der Hiob hat erlebt, er sagt, bisher haben dich meine Augen nur gesehen. Nein, bisher habe ich nur vom Hörensagen dich gekannt, aber jetzt haben dich meine Augen gesehen. Das Arge kann uns nicht antasten, wenn wir in Christus sind. Und Jesus sagt, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Die griechischen Experten sagen uns, wir haben mehrere solche Texte im ersten Johannesbrief, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer das sündigt, hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Wer in ihm bleibt, kann nicht sündigen, steht da. Die griechischen Experten sagen uns, es hat vom griechischen Text her die Bedeutung, der sündigt nicht beständig, nicht gewohnheitsmäßig. Aber einzelne Sünden können uns durchaus unterlaufen, wenn wir zum Beispiel überrumpelt werden oder unsere Beziehung zu Gott vernachlässigt haben oder wenn wir töricht sind, nicht wahr? Dann kann etwas passieren. Und der Apostel Johannes, der hat es genau verstanden. Er schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Das ist Gottes Ziel für uns. Und das will Jesus uns vollbringen und bewahren. Und dann fährt Johannes weiter. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Es bedeutet also, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. Es bedeutet, dass in meinem Leben die Macht der Sünde gebrochen ist und dass die Häufigkeit der Sünde erheblich abnehmen wird. Eine wunderbare Verheißung Gottes. Am besten kann ich das verstehen, wenn ich daran denke, wie man in einer Fernglasfabrik vorgeht, wenn man die Linsen einbaut. Wenn die Linsen in ein Fernglas eingebaut werden, und der Staub könnte sich absetzen auf den Linsen. Wenn die eingebaut sind und jemand schaut durch, dann würde sich der Staub vergrößern. Also das geht nicht. Es muss in einem staubfreien Raum gemacht werden. Und das macht man folgendermaßen. In diesen Raum wird gereinigte Luft hineingepresst. Und wenn die Tür aufgeht oder das Fenster, geht der Luftstrom nach außen. Und so stelle ich mir vor, geht der Heilige Geist mit uns vor. Er schafft in uns einen Überdruck gegen die Sünde, dass sie nicht in uns hinein kann. Die letzte Stelle, Epheser 3, Vers 16 und 17. Auch diese Stelle haben wir schon betrachtet. Aber ich habe die herzliche Bitte, dass ihr euch diese Bitte merkt. Es ist so wunderbar, was hier alles uns zusammengefasst gesagt wird. Epheser 3, 16 und 17, dass er, der Vater, euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Und Vers 19 am Ende, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Gott will uns die Fülle schenken, reiches, erfülltes Leben. Gott wird nicht geehrt durch ein armseliges Christsein, sondern wird geehrt, wenn wir im Heiligen Geist frohe und starke und siegreiche Menschen sind. Ein junger Mann wollte gerne vom Heiligen Geist erfüllt werden, hatte seine Schwierigkeiten. Er ging zur Seelsorge und dort wickelte sich folgendes Gespräch ab. Und achtet bitte darauf, es zeigt sich in diesem Gespräch, dass der junge Mann das Beten mit Verheißungen kannte. Das Gespräch war folgendermaßen. Der Prediger fragte ihn, ist Ihr Wille völlig Gott hingegeben? Ich glaube nicht ganz. Nun, sagte der Prediger, dann wird es nicht nützen, zu beten um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, bis Ihr Wille Gott völlig übergeben ist. Wollen Sie ihn nicht jetzt dem Herrn übergeben? Ich kann nicht, erwiderte er. Sind Sie bereit, dass Gott es für Sie tut? Ja, antwortete er. Dann bitten Sie ihn darum. Der junge Mann betete, O Gott, entleere mich von meinem Eigenwillen, bring mich zur vollen Hingabe an deinen Willen. Lege meinen Willen hin für mich. Ich bitte es im Namen Jesu. Dann fragte der Prediger, ist es geschehen? Es muss wohl, sagte er. Ich habe Gott um etwas nach seinem Willen gebeten und ich weiß, dass er mich erhört hat und dass ich habe, worum ich gebeten habe. Danach konnte er dann um den Heiligen Geist beten. Ich möchte euch noch was bekennen aus meinem Leben. Im Oktober 2011 ist mir ein Bruder begegnet. Ich weiß nicht mal, wie er heißt und wo er wohnt und wer er ist. Und er sagte mir, du hast dann und dann eine Andacht gehalten bei der Bayerischen Prediger- und Ältestentagung. Und da hast du gesprochen über das Thema Wandelt im Geist. Und ich habe das nie vergessen. Ich sagte, ja, ich erinnere mich. Als ich nach Hause kam, habe ich meine Predigtdisposition von damals rausgezogen. Es war 35 Jahre zurück und habe nachgeschaut, was habe ich denn da gepredigt? Und ich war enorm erstaunt. Ich habe klar gepredigt, es ist notwendig, täglich mit einer Verheißung Gottes, um den Heiligen Geist zu beten. Und dann habe ich mich gefragt, hast du das gemacht? Dann habe ich festgestellt, ich habe das in München gemacht, über Jahre, mit Verheißung und dem Heiligen Geist gebetet, und Gott hat den Dienst enorm gesegnet, trotz großer Widerstände, enormen Segen. Aber dann habe ich den Eindruck gehabt, bin ich irgendwie davon abgekommen, mit Verheißungen um den Heiligen Geist zu beten. Ich habe dann irgendwie nur so normal, wie wir beten, um den Heiligen Geist gebetet. Aber ich hatte schon etwa 5 Jahre vor dieser Begegnung mit dem Bruder wieder begonnen, mit Verheißungen um den Heiligen Geist zu beten. Und diese Zeit hat mein Glaubensleben sehr stark verändert. Jesus ist mir viel näher und größer geworden. Und es ist nicht so, dass das nur ein subjektives Gefühl ist, sondern Gott hat mir Schritt für Schritt gezeigt, was er in meinem Leben geändert hat. Beim Bibellesen öffnen sich mir neue Schätze. Es kommen neue Gedanken, neue Einsichten, die Freude und Mut machen. Im Kampf mit Versuchungen kann ich siegreich bleiben. Die Gebetszeit ist mir kostbarer geworden und macht mir große Freude. Gott beschenkt mich mit vielen Gebetserhörungen. Ich habe noch größere Freude und Freimut, Menschen von Jesus zu sagen. Ich bin auch kontaktfreudiger geworden. Ich bin von meinem Naturell her ein schüchterner Mensch. Gott hat mich kontaktfreudig gemacht. Ich lebe durch Gottes Gnade fröhlich und geborgen an seiner Hand. Und in einer schwierigen Phase, meine Frau war schwer krank, 4 Jahre, und danach ist sie gestorben. In dieser Zeit hat mich Gott getragen. Ich bin nicht in ein Loch gefallen. Er hat mich innerlich stark gemacht. Später ging mir dann auf, welche geistlichen Gaben Gott mir gegeben hat. Ich wusste das nie. Und das Letzte, was ich erkannt habe, ich kritisiere nicht mehr. Und wenn einer kritisiert in meiner Gegenwart, ist mir ganz unwohl. Ja, vorher war mein Glaubensleben teilweise mühsam und anstrengend. Jetzt ist mein Glaubensleben froh und stark und freudig. Deswegen möchte ich euch jetzt noch den zweiten Schlüsseltext über das Beten mit Verheißungen zeigen. 2. Petrus 1, Vers 3 und 4. Denkt daran, in dem Zusammenhang, was ich euch erzählt habe, keiner kann andere weiterführen, als er selbst gegangen ist. Wir können nur ein Segen sein, wenn wir den Weg selbst gehen. Nun, 2. Petrus 1, Vers 3 und 4. Alles, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, wodurch? Durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Das ist die Umschreibung einer innigen Beziehung zu Jesus. In der Bibel ist Erkenntnis viel mehr wie heute in unserem deutschen Sprachgebrauch. In der Bibel ist Erkenntnis eine innige, liebevolle, vertrauensvolle Beziehung zwischen zwei Menschen. Durch die innige Beziehung zu Jesus wird mir dieses Geschenk Gottes zuteil, Und nun Vers 4. Durch sie, durch diese Beziehung, sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, auf dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Lust in der Welt. Gott sagt uns hier drei Dinge. Erstens, ich habe dir schon alles geschenkt. Es steht alles bereit, was zum Leben und göttlichen Wandel dient. Du bekommst es durch deine innige Beziehung zu Jesus, wenn du in voller Hingabe und im Heiligen Geist mit ihm verbunden bist. Und dann wende die Verheißungen an. Die teuren und allergrößten Verheißungen hat Gott uns geschenkt, auf dass wir dadurch teilhaftig werden der göttlichen Natur. Ist es klar? Gott hat uns diese Verheißungen gegeben. Und wenn wir sie anwenden, dann ist die Bibel eine Goldmine für uns, eine Schatzkammer. Sie ist das unerschöpfliche Konto, von dem ich eingangs von dem Milliardär gesprochen habe. Es ist das Konto, von dem du jeden Tag abheben kannst, so oft du willst und so viel du willst. Noch ein Wort. Die Gnade Gottes, da ist für die Gottesfürchtigen die unverdiente Gnade Gottes. Für alle Menschen ist die fürsorgende Gnade Gottes. Gott lässt die Sonne scheinen über die Guten und die Bösen, lässt regnen über die Gerechten und die Ungerechten. Es ist die Frage, ob wir weisen Gebrauch machen von den Mitteln, die Gott uns zur Verfügung stellt. Aber dann gibt es auch noch die erbetene Gnade Gottes. Bittet, so wird euch gegeben. Oder ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich habe 2012 im ersten halben Jahr oft gebetet: Lieber Gott, bitte zeig mir doch, wie ich wirksamer beten kann. Und erstaunlicherweise, Gott hat es dazu geführt, dass ich fast in allen Dingen mit Verheißungen gebetet habe. Und im zweiten halben Jahr habe ich gebetet: Lieber Gott, hilf mir, wirksamer Fürbitte zu tun. Und auch da hat Gott es dahin geführt, dass ich mit Verheißungen bete. Was hat Jesus in der Wüste getan, als Satan ihn versucht hat? Jesus hatte eine Versuchung, die stärker war, wie jeder Mensch irgendeinen erlebt hat. Wie ist er siegreich aus der Versuchung herausgekommen? Indem er Satan mit Bibelworten zurückgewiesen hat. War Jesus nicht intelligent genug, das mit eigenen Worten zu sagen? Ganz bestimmt. Warum hat Jesus Bibelworte benutzt? Weil er wusste als der Schöpfer, die Kraft liegt in Gottes Wort. Und genau das sagt uns Ellen White. Jesus sagt, der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und Ellen White sagt, in einem jeden Gebot und in einer jeden Verheißung des Wortes Gottes liegt die Kraft, das Leben Gottes selbst, durch welche das Gebot erfüllt und die Verheißung verwirklicht wird. Geschwister, Gott hat uns wunderbare Grundlagen gegeben für unser Beten. Ich habe jetzt ein Problem. Die Zeit ist schon vorüber. Ich hätte euch sehr gerne noch dieses Beispielgebet vorgelesen und besprochen, was in der Broschüre Schritte zur persönlichen Erweckung steht. Darf ich das noch tun? Ja. Gut. Dieses Beispielgebet hat im ersten Teil meine tägliche Übergabe. Und es ist ein Beispielgebet im Beten mit Verheißungen. Es ist ausführlich. Wer häufig mit Verheißungen betet, wird es erheblich kürzen können, aber ich habe es so lang gemacht, um dadurch den Glauben in uns aufzubauen. Also erster Teil, Vater im Himmel, ich komme im Namen Jesu, unseres Heilandes, vor dich. Du sagst, gib mir dein Herz. Das will ich hiermit tun, indem ich mich dir heute erneut übergebe, und zwar mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass du dieses Gebet nach deinem Willen bereits erhört hast. Denn dein Wort sagt, dass wir, wenn wir nach deinem Willen beten, wissen, dass wir das Erbetene bereits besitzen. Und du sagst ja außerdem, dass du niemanden hinausstoßen wirst, der zu dir kommt. Das bedeutet meine tägliche Hingabe an Christus. Der nächste Teil behandelt jetzt das Bitten mit Verheißung um den Heiligen Geist. Jesus sagte, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel her den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Du sagst weiter, dass du den Heiligen Geist denen gibst, die dir glauben, die dir gehorchen und die sich immer neu erfüllen lassen und die im Geist wandeln. Das ist auch mein Wunsch. Bitte erfülle dies alles in mir. Aus diesem Grund bitte ich dich jetzt herzlich, Vater, dass du mir jetzt den Heiligen Geist für heute schenkst, dass eine Bitte nach deinem Willen ist, danke ich dir, dass du mir jetzt den Heiligen Geist geschenkt hast. Habe Dank, dass ich auch gleichzeitig deine Gottesliebe empfangen habe, denn dein Wort sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. So will ich mit dem Psalmisten sagen, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Danke, dass ich dadurch auch meine Mitmenschen mit deiner Liebe lieben kann. Das war der Abschnitt um das Beten um den Heiligen Geist und die Freude, dass gleichzeitig mit der Liebe Gottes erfüllt werde. Der letzte Abschnitt geht über den Schutz Gottes. Dadurch, dass durch den Heiligen Geist die Kraft der Sünde in mir gebrochen wurde, bitte rette und bewahre mich heute vor der Sünde, vor der Welt, schenke mir vollen Schutz vor den gefallenen Engeln, bewahre mich vor Versuchungen und reiße mich, wenn nötig, heraus und rette mich vor meinem verdorbenen alten Wesen. Wir dürfen uns jeden Morgen unter diesen Schutz Gottes stellen. Und bitte schenke mir, dass ich in Wort und Wandel dein Zeuge bin, hab Lob und Dank für die Erhörung meines Gebets. So können wir beten und wissen, dass wir empfangen haben. Nachdem die Broschüre etwa halbes, dreiviertel Jahr draußen war, habe ich eine E-Mail bekommen aus dem Raum Düsseldorf. Da schrieb eine Schwester, wir machen mit der Broschüre Schritte zur persönlichen Erweckung erstaunliche Erfahrungen. Viele Geschwister beten täglich das vorgeschlagene Gebet zu zweit. Ich selbst bete es seit 5 Monaten mit einer Freundin. Nicht nur im persönlichen Bereich geht es bei allen aufwärts, es wird gereinigt in Haus, Beziehung, Ehe, geistlich, Gemeinde, aber nicht so, dass es Riesenkonflikte gibt, sondern es geschieht auf eine leise, selbstverständliche Art. Wir sind sehr verwundert und sehen darin Gottes Klärungsprozesse, die das Leben auf eine gewisse Weise leichter machen, da wir Gottes Nähe mehr und mehr verspüren. Neulich sagte eine Schwester zu mir: So habe ich mir immer vorgestellt, ein gutes, Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Aber da standen zu viele Schwierigkeiten dazwischen. Endlich wird mein Traum wahr. Und das ist erst der Anfang. Kann man immer geistlich bleiben? Ja, wenn man keinen Unglauben aufkommen lässt. Was bedeutet das? Werde ich fleischlich, wenn mir eine Sünde passiert? Nein. Solange ich sie bereue und bekenne, bleibe ich im Glauben und Gott vergibt mir und kann mich neu mit dem Heiligen Geist erfüllen. Wenn ich aber Unglauben aufkommen lasse und nicht mehr um Vergebung bete, zum Beispiel, dann wird das geistliche Leben verloren gehen. Und ich glaube, dass das geistliche Leben, was wir bei der Wiedergeburt empfangen haben, bei vielen verloren gegangen ist, weil sie nicht wussten, wie wichtig es ist, täglich um den Heiligen Geist zu bitten. Aber wir dürfen den Heiligen Geist erneut empfangen. Gott schenke uns Gnade, dass wir alle mit Freude im Heiligen Geist leben. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für deine große Liebe. Und wir wollen morgen über unsere persönliche Hingabe an dich sprechen, wie wir deine Liebe unsererseits zum Ausdruck bringen können. Und dabei werden wir feststellen, dass diese Verbindung mit dir unser Leben wunderbar bereichert. Und danke, dass du in uns leben willst und in uns das Wunder des Gehorsams vollbringen willst. Und danke, dass du uns reich beschenkt hast mit Verheißungen, die wir im Glauben vorbringen dürfen und indem wir damit alles empfangen, was zum Leben und göttlichen Wandel dient. Herr Jesus, hab Dank für diesen Sabbat. Schenke, dass er ausklingt in unseren Herzen mit dir und sei gnädig auch morgen, dass wir auch morgen nochmal starke Impulse erhalten, dir zu folgen. Hab Dank für deine Gnade. Amen.